Danke. Schön, euch zu sehen. Guten Morgen oder Mittag. Schön, dass ihr da seid. Hört ihr mich? Ja, ne? Ja, gut. Nochmal ganz herzlichen Dank, Wolfram. Also ich zähle ja noch eher zu der jüngeren Generation und es ist einfach so ermutigend, will ich dir einfach mal sagen. Es ist so ermutigend, ja, du predigst echt einfach, ich habe so gedacht, das ist so gut, jemanden wie dich, ein Vater, ein Pionier, jemand, der in diesem Land einfach ein Erbe trägt, ja, sowas sagen zu hören, ist so einfach, oh, weil, ich meine, leider hast du recht, noch, es ändert sich gerade was, aber es ist halt tatsächlich so, wir singen diese Lieder und wir hören diese Predigten, die uns erlauben, in dem Schrott zu bleiben, von dem Jesus uns freigemacht hat, oder? Und da brauchen wir das Skalpell dringend, deswegen, ich habe gejubelt im Geist. Juhu! Das ist echt schön, weil das ist die Botschaft des Sieges. Danke, Jesus. Und sag mal, was mir echt auf dem Herzen liegt, darf ich für dich beten nochmal? Das einfach, weil das Heilung. Ja? Okay, können wir das zusammen machen einfach? Weil ich würde diesen Mann gern nochmal richtig rennen sehen. Amen. So richtig. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, Herr. Vater, wir danken dir für dein vollbrachtes Werk vom Kreuz, Herr. Jesus, wo du getragen hast, Jesus, unsere Krankheiten, Jesus, unsere Schwächen, Herr Jesus. Und Herr, das setzen wir jetzt frei über Wolfram Kopfermanns Leib, Herr Jesus, und sprechen Heilung hinein, sagen, komm, Heiliger Geist. Und wir sagen, diese Krankheit ist unter deinen Füßen, Jesus. Du bist Herr und wir binden das und wir lösen die vollkommene Wiederherstellung, Herr, des Himmels, Jesus, in diesen Körper hinein, Herr. So wie du uns von Sünde befreit hast, Jesus, auch von allen Folgen. Und Krankheit ist ein Teil davon. Und wir nehmen jetzt diese Krankheit gefangen in dein Gehorsam, Jesus, und wir sprechen Heilung hinein. Sei heil in Jesu Namen. Sei heil und reise hoch und runter, links und rechts, durch Deutschland, den deutschsprachigen Raum und darüber hinaus und predige das Evangelium in Jesu Namen. Du wirst nicht sterben, sondern die Werke des Herrn verkünden, in dem Namen von Jesus Christus. Amen. 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 Okay, gestern hatten wir Einführung und heute steht hier so kurz vor Mittag dieses super leichte Thema, wie lebe ich das in allen Umständen, auch in Krisen, und wir haben bis um eins Zeit, super. Also das ist natürlich, für dieses Thema ist das die beste Zeit und auch der Zeitrahmen ist perfekt gewählt. Danke an die Organisation. Ich vergebe euch. Was ich auf dem Herzen habe, ist, was vielleicht kurzfristig ein bisschen scheinbar abweicht von dem Thema, aber nicht wirklich. Aber ich habe was auf dem Herzen, werde ich wahrscheinlich nicht ganz durchkommen, aber wo wir dann weiter aufbauen. Wir haben ja dann noch heute Abend und das wird richtig krachen und auch morgen früh. Und es gibt noch so viel zu sagen, aber ich würde gerne über eine Sache sprechen. Im Psalm 84, da heißt es ja, dass die auf den Herrn vertrauen, ja, dass sie durch Tränentäler gehen, richtig? Dass sie durch Täler gehen, Tränentäler, durch das Tal, das Valley von Baca, ja, Baca ist das Tränental. Und was machen sie damit? Sie machen es zu einem Quellort, richtig? Und ich möchte dir sagen, dass du berufen worden bist für Tränentäler. Nun hört sich das erstmal nicht an wie eine gute Botschaft, aber die gute Botschaft liegt darin, dass du berufen worden bist für Tränentäler, um sie zu Quellorten zu machen, wo der Segen Gottes rüber regnet und diese Tränentäler zu Siegesstraßen werden. Ja, das ist unsere Berufung als Leib Christi. Wir sind berufen, Gesandte an Christi Stadt, an dieser Stelle. Hier sind wir, um diesen Sieg Christi zu forcieren, um ihn umzusetzen, um ihn zu leben, um ihn sichtbar zu machen, um den Sohn Gottes sichtbar zu machen. Und das muss bedeuten, dass die Widrigkeiten, die der Feind in diese Welt hineingestellt hat, die Lügenkonstrukte, die er in diese Welt hineingestellt hat, dass wir die konfrontieren. Und dann passieren Tränentäler. Wenn du keine hast in deinem Leben, Bill Johnson sagt es auch etwas scharf, er sagt, wenn du nicht ab und zu mal in den Teufel rennst, musst du dich fragen, ob du mit ihm in dieselbe Richtung gehst. Ich will dich einfach ermutigen, wenn du durch ein Tränental gehst, dann hat dieses Tränental nur eine einzige Bestimmung. Und das ist, damit du es zu einem Quellort machst. Amen. Das ist die Bestimmung eines Tränentals, und es gibt, wir haben schon ein bisschen von gehört aus Römer 8, und ich will da mal ein bisschen reingehen und auch ein bisschen uns eine Perspektive geben, bei dem ich glaube, wo wir manchmal aufpassen müssen, Also ich persönlich, lass mich mal so sagen, ich glaube, dass Gott will, dass es uns gut geht. Ja, ich glaube, dass er das will auf jeder Ebene, auch auf der finanziellen Ebene, auch in dem sogenannten Wohlstand, ja, also sage ich mal dem irdischen Wohlstand. Ich glaube, dass Gott will, dass es uns wohl geht. Ich meine, nicht jeder hat Yachten und Häuser und blablabla, das meine ich nicht, sondern dass es uns gut geht. Amen. Also nicht, das glaube ich, aber ja, und das ist ja in unserer ich sag mal in der wahrscheinlich bewegt ihr euch auch so meistens in diesem Raum, wo gibt es eine Überbetonung von dem Ganzen. Und wir sagen dann, Gott ist gut, ja, und er ist dann gut, weil es dir gut geht, weil du alles hast, dein Konto stimmt, ja, dein Boss ist nett zu dir oder du bist der Boss und alles flutscht und läuft. Ich bin gesegnet, die Gunst des Herrn ist auf mir, die Gnade Gottes ist mit mir und es ist gleichbedeutend mit weltlichem Erfolg. Nun, das kann es leider nicht bedeuten. Es darf es auch bedeuten, aber das ist nicht die Grundlage für dieses neue Leben des Glücks in Christus. Amen. Das würde ja bedeuten, dass ein Paulus, der sagt, ich vermag alles, durch den er mich mächtig macht, ja, nämlich viel zu haben oder wenig. Das ist nämlich der Kontext. Ja, ich weiß, wie es ist, wenig zu haben und ich weiß, wie es ist, viel zu haben, aber ich bin in allem glücklich und happy. Das ist das Evangelium und nicht, ich werde happy, wenn ich viel habe. Ja, das ist nicht das Evangelium, das ist die Welt. Die wird happy, wenn sie viel hat. Und wenn sie wenig hat, ist sie traurig, betrübt und eingeschnappt und alles ist schlecht und Gott ist schuld und alle anderen auch. Ja, das ist nicht das Evangelium, sondern das Evangelium ist, dass wir sind in der Fülle in Christus, deswegen sind wir glücklich jetzt und hier. Nicht erst irgendwann in der Zukunft, wir haben nicht die Zukunftskrankheit, ja, wenn das und das geht's mir besser, wenn ich verheiratet bin, wenn ich einen Hund habe, wenn ich ein Haus habe, wenn ich Kinder habe, ja, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn, richtig, und wir verschieben unser Glück immer weiter in die Zukunft, anstatt zu verstehen, der Herr ist mein ganzes Glück, Amen, und wenn der Herr mein ganzes Glück ist, dann kann ich heute und hier und jetzt glücklich werden und muss nicht warten, bis er mein Gebet erhört. Hat oder bis der Durchbruch kommt oder bis ich das Geld auf dem Konto habe, ja, dann kann ich glücklich sein jetzt und das ist Anbetung, das ist, worüber wir gestern Abend gesprochen haben, das ist Christusähnlichkeit, nicht hin und her geworfen von den Umständen und den Situationen und den Menschen und den Dingen um uns rum und den Unfairheiten des Lebens, sondern wir stehen fest in ihm, in Christus, in dem, der sich niemals ändert. Wo es keinen Wechsel von Licht und Schatten gibt. Ja? Gott ist gut, ja? Gott ist Licht und es gibt keine Dunkelheit in ihm und man steht in ihm fest. Das ist eigentlich, ja, und da muss ich, hört sich so blöd an, aber nee, ich sage ich mal so, ich bin voll in Übereinstimmung, wenn Wolfram sagt, dass es auch in der charismatischen Szene da arge Probleme gibt. Ja? Wenn wir happy, happy, ja, und ich spüre Gottes Gegenwart, dann geht's uns gut. Am nächsten Tag spüren wir Gottes Gegenwart, ich bin, und sind am Boden zerstört. Ja? Und dann ist kein Wunder, dass die Psychologen sagen, bipolar, ja, da stimmt irgendwas nicht. Aber das ist nicht das Leben in Christus. Ja? Das Leben in Christus sagt, ja, ich liebe es, auf dem Boden zu rollen in der Herrlichkeit Gottes und ich empfehle es dir. Ja, es tut echt gut. Aber wenn ich es nicht spüre, ich bin zuallererst ein Glaubender und nicht ein Fühlender. Und meine Gefühle folgen meinem Glauben. Und wenn ich nicht fühle, glaube ich trotzdem. Weil ich sehe etwas im Unsichtbaren und das sehe ich als eine höhere Realität an, als das, was im Sichtbaren heute manifest ist. Und von dort lebe ich, ja, im Geist, im Unsichtbaren, ja, von dem, was Gott sagt, was Wahrheit ist. Und die Wahrheit macht frei, also kann ich in der Freiheit leben. Aber lass mich zurückkehren zum Römer 8, ja, hier mal was klar zu rücken, weil ich möchte, und das ist für mich so eine wichtige Sache, in unseren Bibelschülern sage ich das auch immer wieder, wir müssen aufpassen, dass wir die Liebe Gottes nicht von Situationen abhängig machen. Wir sind nicht geliebt, weil wir das und das haben, weil Gott mir mein Motorrad gegeben hat und dann wieder weggenommen. Ha, ha, ha. Ist so. Ja, versteht ihr? Ja, wenn ich das jetzt glauben würde, ich bin so gesegnet, weil Gott, und das ist wie gesagt eine triviale Sache, aber wir Westler verstehen das, ne? Ich bin so gesegnet, Gott, mein Motor und so weiter. Und ja, das darf ich, darf auch Gott dafür danken, aber jetzt auf einmal funktioniert's nicht, hat einen Motorschaden. Oh nein, was soll das? Und Gott, und warum? Und wieso? Und habe ich was falsch gemacht? Und bla, 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 bla. Ich meine, wo führt das denn hin? Das bringt gar nichts. Amen. Jesus ist auf dem Thron. Er ist Herr, nicht ein Motorrad. Jesus ist König, nicht irgendwas anderes, nicht meine Situation, nicht die Menschen um mich rum, nicht wie sie sich benehmen. Das ist so, Jesus, du bist Herr, singen wir, ja, und dann sagt einer ein falsches Wort und wir sind frustriert und beleidigt. Ja, wo ist denn da Jesus Herr? Aber das ist schon wieder ein anderes Thema, sorry. Lass mich hier zurückkehren. Wir haben gestern angefangen mit Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, im Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er ist der große Bruder, richtig? Wir sind seine Familie. Okay? Und wir sind berufen, so zu sein wie er. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Nun, das wird jetzt interessant, weil wir lieben diese Stellen. Wir haben Römer 8 zerpflückt an unseren Kühlschränken kleben. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns, richtig? Oder in diesem allen sind wir mehr als Überwinder, durch den er uns geliebt hat. Oder wer kann uns trennen von der Liebe Gottes? Ja, das haben wir in unseren Kühlschränken, aber wir vergessen, in welchem Zusammenhang der Apostel das schreibt. Seid ihr bereit dafür? Es ist echt ermutigend, ja? Es ist Schwarzbrot, aber es ist ermutigend. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Oh ja, Herr, mein Motorrad, mein Haus, mein dies, mein das. Das ist gar nicht der Fokus. Ich frage mich immer, warum wir, wisst ihr, wenn wir so einen Vers lesen, und ich bin schuldig, ja, also bei mir war das lange so, ich lese diesen Vers und das allererste, was mir einfällt, sind die ganzen Dinge, die ich gerne hätte. Ja? Anstatt zu sehen, was hier steht, er hat mir das Beste schon geschenkt. Wenn er uns seinen Sohn nicht vorenthalten hat, ja, ein besseres Geschenk gibt es überhaupt nicht. Er hat sich selbst geschenkt. Er ist das größte Geschenk. Amen. Er ist das Geschenk. Okay, weiter. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Haben wir vorhin gehört. Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Ja, das Problem ist, das sind wir sogar meistens selber. Richtig? Weißt du, wie der Feind mit dir redet? Der Feind sagt nicht zu dir, du bist schlecht. Der Feind sagt zu dir, ich bin schlecht. Und du verwechselst seine Stimme mit deiner und denkst, du bist das und du denkst so. Und dann machst du dich eins mit der Lüge und die Frucht davon ist Gebundenheit. Gegen Jesus will, dass du die Wahrheit erkennst. Wenn wir in seinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird was? Uns frei machen. Und das ist die Trickserei des Feindes. Er will dir eine falsche Identität aufschwatzen, indem er möchte, dass du denkst, du bist so. Er möchte, dass du denkst, du bist so. Und dann kommst du in diese Selbstverdammnis rein, in diese Anklage, ich bin nicht genug, ich habe nicht genug getan, ich bin es immer noch nicht wert, ich schaff's nicht und ich bin so schlecht. Und dann feiern wir gerne Selbstmitleidspartys, richtig? Und bemitleiden uns, weil das fühlt sich so gut an. Aber das hilft uns nicht raus, oder? Hat es schon mal jemand rausgeholfen? Das Problem ist, wir sitzen einer Lüge auf. Und Jesus sagt hier, oder der Heilige Geist durch Paulus stellt diese Frage, wer ist der Verdamme? Wenn Gott es ist, der dich gerechtfertigt hat, wer ist der Verdamme? Und ich meine, das ist so eine Freiheit, die da reinkommt, weil du auch selber dich nicht mehr verdammst. Weil du auch selber dich nicht mehr anklagst. Und weil auch du mich nicht mehr anklagen kannst. Selbst wenn du es tust. Das ist ja die Freiheit da drin, dass die Menschen um dich rum, selbst wenn sie es machen, nicht mehr bei dir landen können. Amen. Weil du sagst, wer kann mich richten? Nun, wir können die Menschen um uns rum nicht verändern, richtig? Wir können sie nicht verändern. Wir können sie nicht rummanipulieren, aber wir können entscheiden, wie wir reagieren auf das, was gegen uns kommt. Ja? Und wenn Verdammnis und Anklage gegen dich kommt durch andere Menschen, dann heißt das doch noch lange nicht, dass wir die Liebe ausschalten. Dann heißt es doch noch lange nicht, dass wir die Liebe zurückziehen. Das heißt es doch nicht, sondern Jesus hat genau diese Verdammnis und Anklage und Ungerechtigkeiten ertragen in Liebe und ist niemals aus dem rausgegangen, wer er war. Die Umgebung hat nie bestimmt, wer Christus war. Nie, noch nicht mal am Kreuz. Noch nicht mal da, wo er das Opfer für uns war, war er ein Opfer. Noch nicht mal da, wo er das Opfer für uns war, war er ein Opfer. Warum? Weil er sich entschieden hat. Und wer sich entscheidet, ist kein Opfer der Umstände. Er wollte daran. Seid ihr noch da? Seht ihr, wenn wir die Identität in Christus, wenn wir dieses Leben wirklich ergreifen, muss jede Opferhaltung verschwinden. Niemand ist mehr verantwortlich für meine Misere. Niemand. Außer vielleicht ich. und meine Entscheidung. Aber niemand ist mehr der Schuldige. Niemand ist mehr, auf den ich die Schuld schieben kann. Ich bin kein Opfer mehr. Amen. Wer ist der Verdammte? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Und jetzt kommt's: Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Wer? Er stellt die Frage, wer wird uns scheiden? Und jetzt zählt er hier ein paar Sachen auf. Die mögen wir dann nicht so weiterlesen unbedingt. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Ja Mensch, Paulus, was ist mit dir los? Ist Gott eigentlich mit dir? Segnet er dich etwa nicht? Guck mal dein Leben an. Ist das etwa ein siegreiches Leben? Könnte man bei manchen von dem, was so gesagt wird, meinen. Aber Paulus sagt genau das. Gott ist mit mir. Wer kann gegen mich sein? Er sagt genau das, obwohl er in Situationen ist, um des Evangeliums willen, muss man wichtigerweise dazu sagen, ja, die überhaupt nicht nett und toll und schön waren, richtig? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Und dann steht, wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechtet worden. Halleluja. Aber, Vers 37, jetzt kommt der berühmte Vers, aber in diesem allen. Nun, das ist interessant, oder? Aber in diesem allen, in was allem? Gefahr, Hungersnot, Schwert, Blöße, ja, Todes, er hatte wirklich, er war verfolgt, der Mann. Das war nicht irgendwie eine lustige Sache, das alles. Er war so besessen mit dem Evangelium, so gepackt mit Christus, er hat nichts anderes mehr gesehen und er war sich nicht, ihm war es egal. Versteht ihr? Er hat sein Leben schon verloren. Er hatte sein Leben schon verloren. Und ich möchte dahin, weil es ist die größte Freiheit, die es gibt. Wenn wir wirklich wissen, das ist schon wieder, gehe ich ein bisschen in etwas rein, aber ich glaube, es ist wichtig in der Zeit, in der wir leben, das zu sehen. Man wird konfrontiert in der Zeit, in der wir leben. Tatsächlich werden wir konfrontiert mit dem physischen Tod. Wir werden konfrontiert damit im Zeitalter von Terrorismus und allem Möglichen. Wir werden damit konfrontiert. Und man muss sich damit auseinandersetzen. Nicht erst, wenn man sowieso schon im fortgeschrittenen Alter ist. Und die Frage ist, was macht das in mir? Jetzt mal, wenn du drüber nachdenkst, ja, was ist, wenn morgen irgendwo eine Bombe hochgeht und dich gibt's nicht mehr? Was ist da? Und das, wenn das Furcht verursacht, dann dürfen wir lernen, was das Evangelium eigentlich heißt. Weil das Evangelium hat uns freigemacht von dieser Furcht und Paulus eigentlich wollte viel lieber da hoch. Ein bisschen. Der wollte gerne, aber der sagte, ich bleib lieber noch hier für euch. Ja, ist wichtig, hier zu bleiben. Ja, ein paar müssen noch die Botschaft hören. Ich bleibe hier für euch. Aber da oben ist, da ist schöner, richtig? Aber so zu leben ist gefährlich, richtig? Also das ist doch gefährlich. Stell dir vor, du hast wirklich, also der Hebräerbrief sagt, dass Christus uns gleich wurde, Fleisch und die Kinder sind teilhaftig an Fleisch und Blut und er wurde dasselbe, er wurde Fleisch und Blut, das Wort wurde Fleisch, um durch seinen Tod die zu befreien, die ihr ganzes Leben unter Todesfurcht geknechtet waren. Das heißt also, Christus nimmt die Angst vor dem Tod weg, wenn wir verstehen, was er getan hat. Fürchten wir den Tod nicht mehr. Und das würde doch zu etwas führen, dass wir furchtlos sind. Ich meine, wir reden heute oftmals, wenn ich unterwegs bin, davon, dass wir uns nicht fürchten, jemanden ein Wort weiterzugeben oder jemanden für Heilung zu beten auf der Straße oder jemanden anzuhalten, zu sagen, hey, ich habe den Eindruck, dir zu sagen, Jesus liebt dich. Da fürchten wir uns schon vor. Ja, wenn wir uns davor schon fürchten, ihr Lieben, was ist dann mit dem Tod? Aber wenn wir uns nicht mehr vor dem Tod fürchten müssen, wenn unsere Identität nicht in dem liegt, was wir tun und was wir machen, dann ist es doch völlig egal, dann können wir lieben. Dann können wir lieben und dann ist es auch nicht wichtig, ob wir Erfolg haben, sondern wir lieben. Und wie ich gestern gesagt habe, die Liebe braucht nicht eine gewisse Reaktion. Wenn die Liebe eine gewisse Reaktion braucht, ja, dann sind wir ja doch wieder für uns unterwegs. Seht ihr, das ist nämlich Straßenspaß oder auf die Straße gehen oder wie wir nennen es Straßenspaß, ist, wenn du weißt, wer du bist, passiert das von alleine. Wenn du weißt, wer du wirklich bist, redest du von Jesus. Ein ermutigter Christ ist der beste Evangelist. Das heißt, wenn wir in so einer Zeit wie hier, in so einer Konferenz, da ein Feuer, wenn Gott uns gebrauchen kann als Sprecher, ein Feuer in dir zu entfachen, was du mit nach Hause nehmen kannst und wo du weitergehen kannst und wo du wächst in Christus, auch ohne eine Konferenz, wo du nicht wieder zur nächsten Konferenz warten musst, bis es wieder gut ist, dann wirst du jemand sein, der diesen Jesus austeilt. Du wirst jemand sein, der diesen Jesus austeilt und du wirst dich nicht fürchten. Und wenn du dich mal fürchtest und das spürst, ist es auch okay, aber du wirst dich nicht davon beherrschen lassen. Amen. Und du wirst einfach du selbst sein. Es ist nämlich so schön, was passiert, wenn du weißt, du bist geliebt. Unendlich geliebt. Ohne Bedingung geliebt. Kannst du alle Masken abnehmen. Und du kannst tatsächlich du selber sein und du darfst dich auch noch wohlfühlen in deiner Haut. Du darfst, weißt du, so oft, wenn ich unterwegs bin, merke ich das, besonders auch bei den jüngeren Leuten, dann predige ich ganz stark darüber, dass du hammergenial bist. Und dass du Ja sagen musst zu dir. Total Ja, weil Jesus Ja gesagt hat zu dir. Und dass du in den Spiegel gucken können musst und sagen kannst, wow. Kannst du das? Ohne, das ist nicht gut und das ist, und da, und wenn das mal weg wäre und da das Polsterchen und da das Zahnfleisch zu hoch und da sind die Haare, da fallen die Haare aus und so weiter. Nein, ich bin wunderbar gemacht. Wow, krass, da ist so viel Herrlichkeit, wenn ich in den Spiegel gucke. Danke, Jesus. Warum? Weil du geliebt bist vom mächtigsten Wesen des Universums. Und ja, komme ich jetzt Gott sei Dank, weil es ist für mich echt extrem schwer, Bibelstellen am Stück zu lesen, ohne über jeden einzelnen Vers ins Predigen auszubrechen. Jetzt kommen wir hoffentlich dazu, was ich eigentlich sagen wollte, weil dann ist nämlich auch schon um eins. Aber das war ja auch nicht schlecht, oder? Danke, Jesus. Schließlich war es ja in der Bibel. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Und jetzt hier wird es interessant, ja? Das vergessen wir manchmal. Wir sind mehr als Überwinder. Ja, wie denn? Durch den, der mich geliebt hat. Nun, was macht denn Paulus hier? Ich sag dir, was er nicht macht. Okay, weil manchmal verstehen wir das besser. Er nimmt nicht die Situation und erklärt anhand der Situation, wie Gott ist. Und das ist wieder so eine Sache, um mal Wolfram zu zitieren, was Land auf, Land ab, aber gepredigt wird. Nimm die Situation und wenn sie gut ist, hast du ein, also so würden wir es natürlich nie ausdrücken, wir Prediger, aber das ist die Essenz von vielen Predigten. Wenn die Situation gut ist, ist das ein Beweis, dass Gott dich liebt. Ja? Ich bete für den besseren Job. Ja, und wenn du ihn nicht kriegst, liebt dich Gott wohl nicht. Pech gehabt. Ich bete für mehr Geld. Ja, wenn du es nicht kriegst, anscheinend bist du nicht so gesegnet. Versteht ihr? Ich mache das mit Absicht ein bisschen, ne, schlachtfest, damit wir verstehen, dass wir ermutigt leben können, glücklich leben können, unabhängig von den Situationen, weil ich sage dir, wenn ein Paulus es konnte, im Angesicht des Todes, und das ist, wofür wir für unsere Geschwister beten sollten im Iran und Syrien, dass sie so einen Glauben kriegen und nicht rette uns aus allem raus, sondern so einen Glauben, der so tickt wie Paulus, der noch predigt, während sie da stehen und die Leute ins Gesicht gucken und Christus bekennen und ihr Leben nicht festhalten. Weil Offenbarung sagt letztendlich, dass wir so den Teufel überwunden haben, durch sein Blut, durch unser Zeugnis und weil wir unser Leben nicht geliebt haben bis zum Tod, richtig? Das ist, wie wir überwinden. Das ist, und hier steht, dass die Liebe Gottes, die ausgegossen ist. Und wovon muss Paulus hier sprechen? Er muss von dieser Offenbarung des Kreuzes sprechen. Er muss von dieser Erkenntnis dieses unglaublichen Werkes, dieses vollbrachten Werkes tun, dass Gott aus Liebe zu uns unsere Gestalt annimmt, sich identifiziert mit dir und mir, die Strafe bezahlt, ja, mit seinem eigenen Tod und sich und mit er aus dem Tod rauskommt und wir jetzt die Chance haben, weil er sich mit uns identifizierte, wir uns mit ihm identifizieren können. Und wir jetzt dieses neue Leben bekommen können, nämlich sein Leben, wie ein Austausch, der stattgefunden hat am Kreuz, wo er dein Leben nahm, dein altes, und dir sein Leben, sein herrliches, gegeben hat. Das ist der Austausch des Kreuzes. Und Paulus war davon nicht einfach nur theologisch berührt. Paulus hat das nicht, ja, das ist aber eine tolle Botschaft, das ist aber echt nett von Gott. Paulus war besessen damit. Und manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich die Briefe lese, dann denke ich manchmal, was ist da los? Das ist eine Leidenschaft, ein Feuer, eine Radikalität, wo du dich nicht hinsetzen kannst und sagen kannst, ach, jetzt bin ich auch mal so. Das geht nicht, stimmt's? Das geht auch nicht bei der Imitation der großen Männer Gottes und Frauen Gottes. Geht auch nicht. Weißt du, als ich vor Jahren, 2006, war ich auf der Bibelschule in Amerika und dann habe ich so von einem Mann Gottes geschwärmt, ja, der 8 Stunden am Tag betet und so weiter. Und dann kam so ein Bibelschüler so mit in derselben Klasse zu mir und sagte, ja, mach du das doch auch einfach. Bete doch auch einfach 8 Stunden am Tag, dann kriegst du auch die Salbung. What? Also ich meine, damals hatte ich schon genug Sinn im Kopf, um zu verstehen, ja, dass du dir nichts erkaufen kannst im Reich Gottes. Und was für den einen die Gnade war, heißt noch lange nicht, dass sie für dich vorhanden ist in dem Bereich. Ja, bloß weil sie irgendwo einen Gebetsberg bauen und die Herrlichkeit Gottes in Erweckung ausbricht, ja, dann ja, machen wir auch einen Gebetsberg und deswegen bricht noch lange nicht die Erweckung aus. Ja, woanders beten sie die ganze Nacht durch und schreien und heulen. Probier das mal. Wenn du die Gnade nicht dafür hast. Amen. Ich hab's probiert. Ich stehe hier als lebendiges Beispiel. Ich gehe so zwischen 3 und 6 Uhr morgens, dann habe ich gehört, ist die Decke in der geistlichen Welt am dünnsten. Ja? Und da, wo immer die Leute das herhaben, okay, egal. Ja? Aber wenn du so ein junger, begeisterter, ja, der alles in sich reinnimmt und nur Gott will, Gott will, Gott will hörst, dann stehst du 3 Uhr auf. Drei Uhr fünf? Ich dachte, es wäre schon, okay, ich bete für das, ich bete für Israel, ich bete für Oma und Opa, ich bete für dich, ich bete für unsere Stadt, ich bete, Viertel nach 3, okay, Jesus, bisschen Lobpreis anmachen. Und das, ihr Lieben, das soll überhaupt nicht, bitte versteht mich hier falsch, wenn du die Gnade dafür hast, wird es funktionieren. Aber mach bitte doch keine Lehre draus und leg dieses Joch jetzt allen anderen auf, die um dich rumstehen. Und das Schlimmste ist, wenn du deine Identität nicht weißt, dass sie in Christus und seinem vollbrachten Werk ist, dann wirst du sie in deinen Werken suchen. Und wenn du dann so toll bist und diese Dinge machst, dann wirst du sie fordern von den anderen und dieses Joch auf die anderen legen. Und wenn sie das dann nicht tun, dann sind sie in deinen Augen, ne? Ihr seid ja nicht so geistlich wie ich. Ich faste mehr, bete mehr, lese mehr die Bibel als ihr. Oh, du Törichter. Oh Mann, Jesus, hilf mir. Ich bin schon wieder abgeglitten, aber gut. Das ist schwer, das ist echt schwer. Ich probiere es, ich übe. Aber dem Heiligen Geist folgen macht meistens mehr Spaß. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, und hier kommt die Überzeugung eines Mannes, der gerade geschrieben hat, Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr und Schwert. Hier kommt nicht die Überzeugung eines Mannes, der, ich bin gestern Millionär geworden, die Firma läuft spitze, ich mache den dritten Zweig auf, ich habe den 200. Mitarbeiter angestellt, ja, ich habe eine Firma noch dort und ein Haus da. Und das ist nicht so, das schreibt nicht so ein Mann. Ich bin so gesegnet, ich habe alles und da ist und jetzt geht's mir gut und Gott ist deswegen mit mir. So einer schreibt da nicht. Da schreibt einer von Hungersnot. Hat Gott nicht gesagt, er versorgt uns? Ja, gestorben ist er ja wohl nicht. Aber ich möchte euch an hier etwas ranführen. Ich will auch nicht sagen, dass wir diese Dinge erleiden müssen. Will ich auch nicht sagen. Ja, und ich hoffe, wir müssen nicht. Ist nicht mein Ziel, das zu sagen. Mein Ziel zu sagen ist, mach die Liebe Gottes nicht abhängig von deinen Umständen. Lass nicht Leben bestimmen, wer du bist. Lass nicht Umstände bestimmen, wer du bist. Lass nicht die Menschen um dich herum bestimmen, wer du bist. Lass nicht die Situation bestimmen, wer du bist. Lass mich so ausdrücken, das ist wieder von meinem Freund Dan Mohler, auch wenn er mich noch nie gesehen hat, aber lass nicht die Schwäche der Menschen um dich herum und der Situation um dich herum das Level deiner Stärke sein. Oder noch einer, ja, lass nicht Sünde gegen dich, Sünde in dir produzieren. Weil Jesus immer größer war. Jesus war nicht bestimmt von den Anklagen, dem falschen Reden, den Lügen, ja, dem Hass. Er war nicht bestimmt davon. Er steht da als der Beweis eines neuen Menschen in Christus, als der Vereinigung von Himmel und Erde, ein menschlicher Körper, gefüllt mit dem Heiligen Geist, frei von Sünde. Nichts anderes bist du. steht da und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn du mir sagst, ja, das war Jesus, dann hast du nicht verstanden, warum er da war. Weil Jesus kam nicht als Gott, Jesus entleerte sich seiner göttlichen Attribute. Er entleerte sich dessen und war nicht mehr allwissend, allgegenwärtig, sondern tat all das in der Offenbarung des Heiligen Geistes untergeordnet zum Vater, ja, niedergelegt vor dem Vater. Und der Beweis dafür, dass es geht, ist ein Stephanus, der danach kommt und genau dasselbe Gebet betet, während er gesteinigt wird und sagt, ich sehe den Himmel offen. Total verklärt und breit in der Herrlichkeit Gottes. Ich glaube nicht, dass er einen Stein gemerkt hat. Oh, Halleluja. Ein bisschen makaber, okay, aber das ist Realität, ihr Lieben. Das ist Realität. Christen sind keine Weicheier. Christen sind nicht verkrochen in ihre Kirchenwände und hoffen, dass der Herr sie irgendwann rettet. Sie erkennen, dass der Retter bereits kam und dass sie mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt wurden. Und dass es jetzt ein Ziel gibt, so viel Himmel auf Erden wie möglich, bis der Himmel in seiner Fülle kommt. So viel Himmel auf Erden wie möglich, so viel von der Realität des Geistes jetzt und hier. So viel wie geht, bis wir ankommen. Bis wir ankommen. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Könnt ihr sehen, das ist eine total simple Botschaft eigentlich, wirklich total simpel. Es muss einfach sich etwas drehen in uns. Wir erkennen die Liebe Gottes. Bedingungslos. Wir erfahren sie, wir erleben sie, wir nehmen sie, wir danken dafür. Auch hier wirklich, wenn du sie nicht, wenn du dir nicht sicher bist, nimm es im Glauben. Sag Danke dafür. Wahrscheinlich bist du dir nicht sicher wegen Situationen. Das ist nämlich, wie die Welt tickt. Ja, wie kann Gott uns lieben, wenn das und das? Und ja, die Welt braucht eine Demonstration der Güte Gottes durch Taten. Durch Heilung, durch Versorgung, durch auf jeden Fall. Aber wenn du dann Christ geworden bist, hast du das nicht nötig, um siegreich zu leben. Gott gibt es uns trotzdem. Versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht dagegen. Ich bin nicht gegen Segen. Ich mag Luxus. Wenn du mich fragst, Zelt oder 5-Sterne-Hotel, für mich gibt es keine Frage. Ehrlich. Ich mag gute Sachen. Ich mag exzellente Sachen. Das sage ich jetzt nicht, ist egal. Aber ich bin nicht davon abhängig. Das ist nicht meine Identität, das ist nicht, wer ich bin. Es darf auch nicht mein Glück bestimmen. Es darf nicht bestimmen, ob ich gut drauf bin oder nicht. Darf ich mich freuen dran? Natürlich darf ich mich dran freuen, wenn ich es habe. Sollst du sogar. Ja, es ist peinlich, wenn du dich nicht dran freust, wenn du zu demütig bist. Ich meinen Kindern was schenke, was sie sich schon immer gewünscht haben und sie sagen, oh Papa, das kann ich nicht annehmen, ich bin so demütig. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht als Vater. Und wenn sie ausrasten und sich jubeln und freuen, mir um den Hals springen, mich knutschen und sich richtig genießen, was sie damit machen, dann habe ich was richtig gemacht. Das heißt, genieße das, was Gott dir schenkt. Genieße das, was Gott dir gibt. Das ist nicht eine Anti-Material-Predigt. Das ist nicht eine das muss man aufpassen, wie man manche Worte ausdrückt. Aber es ist nicht eine Anti-Dinge-Predigt. Ja? Gott hat Himmel und Erde versöhnt. Es gibt nicht mehr Geist und nicht. Ja, es ist alles eins, falls du es nicht gemerkt hast. Es ist in Christus zusammengesetzt worden. Die Feindschaft ist aufgelöst. Amen. Aber wir sind nicht abhängig von dieser sichtbaren Welt, sondern wir bestimmen unser Leben durch seine Liebe. Weil Gott mich liebt, kann ich diese Situation überwinden. Weil Gott mich liebt, kann ich diese Schwierigkeit überwinden. Weil Gott mit mir ist, mache ich dieses Tränental zu einem Quellort. Und nicht, oh Gott, mögst du mir hier bitte helfen. Weißt du, das ist nicht das Gebet eines Sohnes, einer Tochter Gottes. Das kann mal passieren, keine Sorge. Ja, also es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ja, ich will es dir nicht wegnehmen. Aber ich möchte dich zu einem Platz der Autorität rufen, als Gesandter an Christi Stadt, wo du weißt, dass wenn ein Paulus im Angesicht von solchen Umständen sagen konnte, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich? Ich meine, lasst euch das doch mal auf der Zunge zergehen. Nicht, ja, ich habe Schiffbruch erlitten, bin gesteinigt worden. Ja, Gott kann wohl nicht für dich sein. Das ist die menschliche Weisheit. Richtig? Das ist die menschliche Weisheit. Ja, Gott, guck dich doch mal an. Du sagst, Gott ist für dich. Guck dich doch mal an. Was ist denn los mit dir? Gott kann doch gar nicht für dich sein. Aber Paulus wusste, Gott ist für mich, weil dieses Werk am Kreuz geschehen ist aus Liebe zu den Menschen. Und als du noch Sünder warst, ist der Beweis seiner Liebe bereits geschehen. Und er ist am Kreuz für dich gestorben. Einen größeren Liebesbeweis findest du nicht mehr. In dem Sinne brauchen wir keinen mehr. Nun macht es Gott trotzdem natürlich, er ist ein Papa. Er ist ein Vater. Und ich habe auch nicht meiner Frau einen Brief geschrieben, als ich sie geheiratet habe, wo drin steht, ich liebe dich. Und immer wenn sie es mal wieder wissen will, sage ich, lies den Brief. Da driften wir dann wieder ein bisschen in eine andere Richtung ab, okay? Gott zeigt uns seine Liebe und er mag das. Aber wir machen sie nicht abhängig von den Umständen. Ob ich meinen Parkplatz an der vordersten Stelle gekriegt habe oder nicht. Und das macht so frei. Versteht ihr? Das ist, was ich euch sagen will. Was für eine Freiheit, wenn du dein Glück nicht mehr abhängig machst von dem, was passiert um dich rum. Stell dir das vor, wie frei würdest du sein? Wie glücklich könntest du sein? Wie happy könntest du aufwachen? Nicht mit, oh, hoffentlich klappt das heute. Und solange es noch nicht geklappt hat, bist du geknickt. Ich spreche nur Wahrheit, ihr Lieben. Das soll dich erheben. Auf den Platz, an den Christus dich gesetzt hat, an himmlischen Orten. Rausgerissen aus dieser Welt. Rausgerissen, Kolosser 1, aus dem Machtbereich der Finsternis. Versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das Wort versetzt spricht von einer, und das checke ich gar nicht, aber es spricht von einer physischen Versetzung. Du bist nicht mehr von der Welt. Du bist noch in ihr, aber du bist nicht mehr von ihr. Du lebst eine andere Realität, also richte deinen Blick auf diese Realität. Richte deinen Sinn auf diese Realität. Lass dein Bewusstsein gefüllt sein mit geistlicher Wahrheit und nicht mit den Dingen um dich rum. Denn du wirst immer ausdrücken, wovon du am meisten bewusst bist. Was dir am meisten bewusst ist. Sorry für mein Deutsch, manchmal ist ein bisschen schlecht, aber macht nichts, ne? Wäre das nicht was, wenn wir rausgehen und wenn wir einfach dieses Leben leben im Alltag und wir unsere Situationen angehen mit dem Bewusstsein, dass Gott mich unendlich liebt, dass er für mich ist, egal was kommt, er ist mit mir. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Dass es keine Verdammnis mehr gibt, weil es kommt nämlich da rein, weil nämlich in diesen Situationen, die dann nicht so gut laufen und wo dann was passiert, was nicht gut war, ja, rate mal, wer mit an der Tür klopft. Die Verdammnis klopft mit an der Tür, weil wenn Gott ja will, dass es dir gut geht, aber bei dir gerade Situationen sind, die nicht gut sind, dann muss es ja wohl an dir liegen. Versteht ihr, warum der Paulus mittendrin sagt, wer ist der Verdamme? Ich bin mir sicher, dass er genug Brüder hatte, die gesagt haben, guckt euch mal den Paulus an. Ich meine, sie sind ihm hinterhergereist in die Gemeinden, nachdem er die Freiheit vom Gesetz gepredigt hat und haben die Beschneidung wieder reinbringen wollen. Das haben sie gemacht. Ich meine, was der arme Mann, ey. Baut da gerade was auf, ja, und dann reisen sie ihm hinterher und versuchen das wieder niederzureißen in den Geschwistern und predigen wieder das Gesetz und predigen wieder Vermischung von Gesetz und Gnade und so weiter. Und der Paulus sagt, niemand kann mich verdammen. Ich bin gerechtfertigt in Christus. Ich bin gerecht und heilig. Er ist mir geworden, Gerechtigkeit, 1. Korinther 1,30, Heiligkeit und Erlösung. Er ist es mir geworden, er hat es mir geschenkt. Er ist meine neue Identität, er ist mein neues Wesen. Er ist, durch wen ich lebe. Er ist, durch wen ich die Welt angucke, weil er ist meine Realität, nicht die Umstände. Und dann ändern sich Umstände. Und hier ist der Punkt, und damit ende ich. Oftmals beten wir, Herr, hol mich aus den Umständen. Herr, schenk mir einen neuen Chef, der ist so schlecht. Kennt das? Dann braucht euch nicht melden. Aber also, ja, wir beten, ändert das. Und das geht dann manchmal so weit, so nach dem Motto, hätte ich nicht diese Person geheiratet, dann würde es mir heute besser gehen. Ja, ich hatte solche Gedanken. Und wir machen die Umstände und Situationen zu unserem Herrn. und nicht Jesus. Weil sie bestimmen dann, wie es uns geht, statt Verantwortung zu übernehmen für uns. Und sagen, es gibt keine Verdammnis mehr, es gibt keine Anklage mehr. Wer ist, der mich verdammen kann in dieser Situation? Wer kann das? Und Gott möchte nämlich dich verändern in den Situationen, bevor er die Situation verändert, weil er dich als Agenten geschickt hat, die Situation zu verändern. Verstehst du, wenn du, hier ist der Punkt, nicht Herr, rette mich aus der Situation und dann meistens retten wir uns selber und sagen dann danke Jesus. Ja? Und dann gehen wir in die nächste Situation, neuer Chef, noch schlimmer. Oder aber für einen Moment Erleichterung, Problem. Es ist eine seelische Erleichterung, eine fleischliche Erleichterung, keine von Dauer. Wir sind geflohen, statt zu konfrontieren. Wir haben unsere Berufung nicht wahrgenommen, Berufung Überwinder zu sein. Und hier hat mich einer mal gelehrt, es ist mit mir stecken geblieben seit vielen, vielen Jahren. Er hat, wenn du eine schwierige Situation hast, es gibt drei verschiedene Reaktionen. Versuchen drum rumzulaufen, rumdrehen und abhauen in die andere Richtung. Näher dran wird es schon, wir machen die Augen zu und durch. Die geistliche, christliche Reaktion, Augen weit auf und mittendurch. Weil wir fürchten uns nicht. Amen. Gott ist mit uns. Lass dich nicht verdammen, lass dich nicht anklagen. Fall nicht auf die Lüge rein. Du bist schuld. Du hast das und das gemacht. Du bist so und so. Und so weiter. Dieser ganze Selbstfokus. Dieses Ich. Und wir drehen uns nur um uns selber im Kreis. Und Jesus möchte, dass du ihn repräsentierst in der Situation. Und das wird die Situation ändern. Weil wenn du anfängst auszusehen wie Jesus in der Situation, reagierst du anders als die Menschen um dich herum. Du wirst deinen Chef anders behandeln als alle anderen, die lästern und quatschen und schwatzen und der dumme Chef und der blöde und der müsste mal und so weiter. Und du dann nicht als Christ sitzt und mitmachst. Gott bewahre. Du dann nicht sitzt und sagst, oh ja, du hast recht und er sollte mal und er müsste sich mal verändern und so weiter. Ja, und du die gleiche Lästerschnute. Ja, da, Christus-Ähnlichkeit heißt in der Situation Jesus offenbaren. Und das kannst du nur, wenn du sicher bist in der Identität in ihm. Wenn die fehlt, können wir nicht so reagieren. Wir brauchen Jesus dafür. Und auf einmal segnest du deinen Chef und betest für deinen Chef. Und verstehst, dass warum Leute fehlfunktional reagieren, der Grund dafür ist, weil sie Schmerzen haben, weil sie verletzt sind, weil sie kaputt sind, weil sie Jesus brauchen. Und das ist ein Schlüssel, ihr Lieben, wie wir Dinge aufhören, persönlich zu nehmen. Ich meine, ich bin ein Profi darin gewesen, Dinge persönlich zu nehmen, besonders in meiner Ehe. Alles, was nicht gepasst hat, gleich persönlich genommen, anstatt fest zu werden. Das ist ein Prozess, haben wir auch gehört, das ist ein langer Prozess manchmal. Ja, also bei mir hat es bestimmt 13 Jahre verheiratet, das hat bestimmt 9 Jahre gedauert. Das ist wirklich so. Vielleicht ermutigt das den einen oder anderen, ich weiß nicht. Aber es ist ein, was haben wir uns gestritten und in die Haare gekriegt? Was haben wir uns bearbeitet? Ich habe recht. Ja? Ich habe recht. Nein, du musst das mal so sehen. Und ich bin so, weil du. Und wenn du nicht das, dann würde ich nicht. Und die ganze Zeit, was wir eigentlich die ganze Zeit rufen, ich armes Opfer. Das ist, was wir die ganze Zeit rufen. Und wenn du verstehst, dass Menschen sich falsch benehmen, weil sie ihren Wert nicht kennen, wenn du verstehst, dass Menschen sich benehmen auf eine Art und Weise, die normalerweise Menschen verletzen und kaputt machen würden, aber wenn du siehst, dass sie das machen, weil sie selber Heilung brauchen, dann kannst du doch der Geheilte sein. Ich meine, wenn du die Person bist, die stärker ist, dann reagiere doch bitte wie Jesus und versuch nicht zu diskutieren, dass du eigentlich stärker bist. Was der Beweis dafür ist, dass du es nicht bist. Liebe muss sich nicht beweisen. Liebe hat immer recht. Ist das nicht? Ich meine, es ist doch Hammer, deswegen war Jesus, wie er war. Willst du dich nicht rechtfertigen? Willst du nicht was sagen? Ist das nicht krass, wie Jesus ist? Wie sicher? Wie klar? Wie unerschütterlich? Ich muss gar nichts beweisen hier. Und das ist das Schöne, du brauchst niemanden was beweisen. Ich brauche niemanden was beweisen. Ich brauche nicht beweisen, wie toll ich bin. Ich brauche nicht kommen zu einer Gemeinde und predigen und hoffentlich merken sie, dass ich was drauf habe. Ich bin nicht hier, um von dir was zu bekommen. Ich bin hier, um was zu geben. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist ein ganz anderes, das ist eine ganz andere Perspektive, eine andere Sicht. Wenn ihr jetzt alle Bu, Bu, Bu schreit, dann fände ich das vielleicht nicht toll. Aber wenn ich sicher bin in meiner Identität in Christus, sollte es mich nicht unbedingt dazu führen, dass ich eine Runde weine auf der Toilette. Wisst ihr, also ich hoffe, ich bin nicht zu trampeltiermäßig, ja? Also ich liebe euch. Ich will einen Punkt machen, dass wir von einer anderen Perspektive leben können und dass es möglich ist. Und das ist die Perspektive in Christus, das ist die Perspektive, was er mit uns gemacht hat, was er getan hat, was er vollbracht hat. Und wir leben von diesem Ort im Glauben und nicht im Schauen, nicht im Fühlen, nicht in dem, was um uns herum passiert. Jesus ist Herr. Amen. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du Herr bist, Jesus, und nicht das Benehmen der Menschen um uns herum, Herr. Ich danke dir, dass du Herr bist und nicht die Situation um uns herum. Ich danke dir, Jesus, dass wir das neu ergreifen können, Herr. Jesus, selbst bei so einer Mittagspredigt. Danke ich dir, Herr, dass wir, triff eine Entscheidung in deinem Herzen, möchte dich ermutigen, eine Entscheidung in deinem Herzen zu treffen, Situationen nicht mehr zu benutzen, um Gottes Liebe zu definieren, sondern Gottes Liebe zu nehmen, um Situationen zu definieren, um Situationen zu verändern, mit der Liebe Gottes, anstatt die Situation zu nehmen und darin und Gott dann eine Anklage. Das ist ja sowieso so lächerlich. Ja? Der Ton kommt dann zum Töpfer und klagt den Töpfer an und will ihn vor Gericht stellen, richtig? Das geht nicht, ihr Lieben. Er darf uns kneten. Ne? Er sagt, einer von uns muss sich verändern. Okay, ich höre jetzt auf. Danke, Jesus. Bis heute Nachmittag.